Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ich habe hier einen Podcast für euch, der Politik mal anders betrachtet. Feministisch. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schreibt mir oder schaut einfach mal in die Shownotes. Feminismus ist für alle da. Deshalb mache ich diesen Podcast für Sie, für dich, für euch. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dies ist die vierte Folge von Mikas Matrix. Und weil der Podcast doch noch ziemlich neu ist, will ich kurz erzählen, was euch erwartet. Nachrichten aus dem Patriarchat zum Beispiel, Geschichten aus dem Ausland, männliche Zwischenrufe und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Und keineswegs zu vergessen, spannende Gespräche mit tollen Frauen zu einem aktuellen politischen Thema gibt es auch. Vielleicht auch mal mit einem Mann. Nun zu meinen Gästen in dieser Folge. Denn diesmal habe ich gleich drei Frauen eingeladen. Drei großartige Frauen, die zusammen ein ganz erstaunliches Buch geschrieben haben. Den Titel will ich euch schon mal verraten, weil er so wunderbar schräg ist. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Und dreimal dürft ihr raten, worüber ich mit den dreien reden will. Natürlich über Frauen und über Frauen im Osten und über den Osten und... Na, neugierig geworden? Euch erwartet eine erstklassige Mischung aus Anekdoten, Analysen und Alkohol. Doch bevor es soweit kommt, hier erstmal, wie üblich, die Nachrichten.
Nachrichten aus dem Patriarchat.
Normalerweise stelle ich für euch Nachrichten zu ganz unterschiedlichen Themen zusammen. Doch diesmal will ich mich nur mit einer Sache beschäftigen, weil sie einfach zu wichtig ist. Es geht um das Recht von Frauen auf Abtreibung, um das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität, um das Recht von Frauen eigenständig über ihren Körper und ihre Lebensplanung zu entscheiden. Denn Abtreibung wird in Deutschland noch immer kriminalisiert, wogegen sehr viele Frauen bekanntlich seit Jahrzehnten kämpfen. Nun hat die Bundesregierung vor einem Jahr eine Expertenkommission eingesetzt, die Gesetzeslage überprüfen sollte. Das hat sie getan und in dieser Woche ihre glasklaren Ergebnisse vorgestellt. Abtreibung darf in der Frühphase der Schwangerschaft nicht mehr kriminalisiert werden, sagt die Kommission. Das sei verfassungsrechtlich, völkerrechtlich und europarechtlich nicht haltbar. Seit langem fordert ja auch die Weltgesundheitsorganisation und der UN-Frauenrechtsausschuss, dass der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland entkriminalisiert werden muss. Weltweit kämpfen immer mehr Frauen für ihre reproduktiven Rechte. 60 Länder haben in den vergangenen drei Jahrzehnten ihre Abtreibungsregelungen zugunsten der Frauen liberalisiert. Und erst vor wenigen Tagen hat das EU-Parlament beschlossen, das Recht auf Abtreibung in die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aufzunehmen. Und etwas ganz Besonderes, Frankreich hat gerade als erstes Land der Welt das Recht auf Abtreibung in seine Verfassung aufgenommen. Prima, denkt Frau. Das ist doch jetzt alles eine Steilvorlage für die Bundesregierung, den Paragraphen 218 endlich zu kippen. Doch die Ampel kneift. Statt endlich einen neuen Gesetzentwurf anzukündigen, palavern die zuständigen MinisterInnen, einschließlich Frauenministerin Lisa Paus, sie palavern also von einem offenen und faktenbasierten Diskurs, den man nun führen müsse. Hä? Führen wir diesen elendiglichen Diskurs nicht seit Jahrzehnten? Mit den immer gleichen Argumenten in Dauerschleife? Am Ende braucht es einen breiten gesellschaftlichen und parlamentarischen Konsens, um den Paragraphen 218 zu ändern, sagen die PolitikerInnen. Soll das ein schlechter Scherz sein? Jedes Gesetz hat GegnerInnen, aber wenn es um Frauenrechte geht, werden sie nicht durchgesetzt, weil dafür Friede, Freude, Eierkuchen herrschen soll? Glaubt irgendjemand im Ernst, fundamentalistische LebensschützerInnen überzeugen zu können? Die Positionen sind unversöhnlich, denn die GegnerInnen der Abtreibung verteidigen eine patriarchale Bastion, die Herrschaft über den weiblichen Körper. Gibt es für Männer irgendein vergleichbares Gesetz, das ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung dermaßen stark einschränkt? Würde das Abtreibungsgesetz Männer betreffen, ich schwöre es euch, wäre es doch schon längst abgeschafft. Schon als der Strafrechtsparagraf 218 im Deutschen Kaiserreich eingeführt wurde, das war, ihr werdet es kaum glauben, 1871, ist er auf einem patriarchalen Misthaufen entstanden. Soll das etwa in Stein gemeißelt so bleiben? Der 218 ist ein Unrechtsparagraf. Weg mit ihm. Dass in den Medien sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet wird, ist Fakt. Und sehr ärgerlich. Wie sollen wir über die Welt der Frauen erfahren, wenn sie in den Medien nicht vorkommen? In diesem Podcast läuft es anders. Da geht es um das, was Frauen betrifft. Und nicht nur um Frauen im deutschen Mustopf, sondern um Frauen weltweit. So wie jetzt, wenn eine Korrespondentin ihre Geschichte aus dem Ausland erzählt.
Hallo Basha, hier ist Georgia aus Marseille und heute möchte ich dir von den Abgründen eines französischen Superstars erzählen. Es geht um einen Mann, den viele von uns als superstarken und sympathischen Gallier mit großem Bauch in Erinnerung haben. Obelix, beziehungsweise Gérard Depardieu. Dass der große Depardieu, der in über 200 Filmen mitspielt, so seine Attitüden hat, ist bekannt. Doch seit 2020 geht es nicht mehr nur um ungehobeltes Promi-Verhalten, sondern um mögliche Straftaten. Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Filmstar. Insgesamt 13 Frauen werfen ihm sexualisierte Gewalt vor, doch der Schauspieler bestreitet die Vorwürfe. Ende letzten Jahres wurde die MeToo-Debatte um Depardieu noch einmal ordentlich angeheizt. Auslöser dafür war ein neuer investigativer Dokumentarfilm. Darin ist zu sehen, wie der Schauspieler zahlreiche sexistische, vulgäre und misogyne Kommentare von sich gibt, etwa auch als ein junges Mädchen auf einem Pferd durch das Bild reitet. Es folgt mediales Chaos. Während die einen Gerechtigkeit für Frauen einfordern, solidarisieren sich zahlreiche Prominente in einem offenen Brief mit dem bekannten Schauspieler. Und selbst in politischen Kreisen spaltet die Cause Depardieu. Rima Abdul-Malak, die Kulturministerin Frankreichs, bezeichnete Depardieu sogar als Schande für das Land. Doch Präsident Emmanuel Macron stellt sich schützend vor ihn und pocht auf die Unschuldsvermutung, bis die Justiz zu einem anderen Urteil kommt. Das alles ist im Dezember 2023 passiert. Und wie sieht es jetzt aus? Vor ein paar Wochen wurde eine Klage wegen Verjährung fallen gelassen. Doch damit ist es noch nicht vorbei. Depardieu wird sich noch in vielen weiteren Fällen verantworten müssen.
Hallo Georgia, schön, dass du dich gemeldet hast. Georgia Grimaldi gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin, das Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen will. Das Netzwerk wird uns regelmäßig mit Nachrichten aus dem Ausland versorgen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr Infos in den Shownotes. Ihr hört ganz richtig, diesmal knallt ein Sektkorken in Mikas Matrix. Es muss ja nicht immer Haschisch sein, Alkohol tut's auch, zumal wenn man dieses Buch hier vor sich hat. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Ist dieser Titel nicht total super? Der beste Buchtitel, der mir seit langem untergekommen ist. Und nicht nur der Titel, auch das Buch ist ganz großartig. Es ist überraschend und erhellend, es ist leicht und tiefgründig, weinselig und witzig. Und während sich die drei Frauen im Text die Nächte um die Ohren schlagen und reden und trinken, denkst du als Leserin mit ihnen über die Welt und das Leben nach. Über das Leben, wie es ist und wie es vielleicht sein sollte, und du weißt immer nicht, ob du dabei eher lachen oder heulen oder dir einfach alles schön saufen sollst. Hier zur Einstimmung eine kleine Leseprobe.
Los geht's. Ostfrauen lassen ihre Kinder abends oder bei Krankheit allein.
Ostfrauen lassen ihre Kinder schreien.
Auf dem Balkon, wegen der frischen Luft.
Ostfrauen lassen ihre Kinder vor der Kaufhalle stehen.
Ostfrauen haben kein Verhältnis zum Leben, weil sie dauernd abtreiben.
Ostfrauen arbeiten gern, im Sozialismus wie im Kapitalismus.
Auf dem Bagger.
Auf dem Mähdrescher.
Und auf der Krananlage. Ostfrauen haben überhaupt eine zu hohe Erwerbsneigung.
Ostfrauen riechen nach Action-Haarspray und dem Schweiß ihrer Achselhaare.
Ostfrauen sind alle BMSR-Techniker.
Oder MTA wie meine Mutter.
Das ist jetzt aber eher intern.
Der externe Blick wurde längst vom Kollektiv internalisiert und umgekehrt.
Ostfrauen sind rockfeindlich.
Aber nicht rockmusikfeindlich. Ostfrauen tragen Kittel aus Dederon, sogar beim Theaterbesuch.
Ostfrauen haben nicht so hohe Erwartungen.
An ihre Männer. Ostfrauen haben immer einen Beutel in ihrer Handtasche.
Und ein Buch von Christa Wolf.
Ostfrauen haben ein sehr natürliches Verhältnis zu ihrem
Körper.
Und zu ihrer Sexualität. Ostfrauen ziehen sich gerne aus.
Mit Ostfrauen kann man Pferde stehlen.
Wo gab es denn bitteschön Pferde in der DDR?
Wurden alle von Frauen gestohlen und zu Buletten verarbeitet.
Ostfrauen können die Wochenendeinkäufe am Lenker ihres Fahrrads transportieren.
Und zwei Kinder noch dazu.
Ostfrauen tragen ihr Herz auf der Zunge.
Ich trage mein Herz im Gesicht. Man sieht immer sofort, was ich denke.
Ostfrauen haben ein pragmatisches Verhältnis zur Hausarbeit.
Ostfrauen sind hart im Nehmen.
Und selten perfektionistisch.
Ostfrauen beißen die Zähne zusammen und schlucken ihre Wut oft runter.
Denn sie sind nicht befindlich.
Aber genügsam. Ostfrauen reichen 3 Joghurtsorten.
Ja, aber heimlich wünschen sie sich doch 5.
Und hier sind sie, die 3 wunderbaren Autorinnen, die ihr eben gehört habt. Die Schriftstellerin Annette Kröschner.
Hallo.
Die Autorin und Dramaturgin Peggy Mädler.
Hallo.
Und die Künstlerin und Sozialwissenschaftlerin Wenke Seemann.
Hallo.
Wie schön, dass ihr 3 da seid. Auf euch.
Ja, wir freuen uns. Danke für die Einladung.
Sagt mal, wir haben eben jede Menge Klischees über Ostfrauen gehört. Bei welchem würdet ihr denn sagen, ja, so bin ich oder so wäre ich gerne?
Also ich habe ein pragmatisches Verhältnis zur Hausarbeit, das muss ich schon sagen. Da finde ich mich auf jeden Fall wieder. Ich habe auch eine hohe Erwerbsneigung.
Das heißt, du hast keinen Putzteufel in dir?
Nein, überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass ich zugeben muss, dass die Hausarbeit bei mir in meinem Fall wirklich in den Händen meines Mannes liegt.
Ich habe ein lumpenproletarisches Verhältnis zur Hausarbeit.
Und was ist das, Annette?
Dass es bei mir dreckig ist.
Okay.
Ich glaube, ich wäre gerne unprätentiöser. Und ich finde, dass die Ausrichtung auf den Blick von außen ist vielleicht auch eine Illusion, dass das bei Ostfrauen früher irgendwie nicht so deutlich war und hat sicherlich auch immer was damit zu tun, in welchen Situationen dieser Blick und von wem dieser Blick kam. Aber da muss ich sagen, dass da ist so eine leichte Melancholie, wenn ich das sehe. Und ich wünschte, wir könnten uns alle gerade als Frauen unabhängiger machen von diesem Blick und auch von der Anerkennung.
Und den Bildern.
Von außen, genau.
Ja. Also ich finde das mit diesen 3 Joghurtsorten, aber eigentlich wünscht man sich 5, hat natürlich auch, ist eigentlich auch so eine Metapher wie was Größeres. Ne? Also man weiß, dass es quasi eine Übertreibung ist, wenn man 15 Joghurtsorten hat oder 80 Automarken oder so, weil man auch denkt, ja, das ist nicht nachhaltig oder es ist Verschwendung. Aber andererseits hat man auch so einen kleinen Hang zum Luxus und findet es eben auch toll, wenn es nicht so wie früher in der Kaufhalle ein leeres Regal gibt. Ja? So, also ich glaube, in diesem Widerspruch bewegen wir uns auch in anderen Sachen. Das kann man halt so hochrechnen, auch mit anderen Dingen.
Aber der Name Kaufhalle ist auf jeden Fall schöner als Supermarkt, oder?
Ja, ich benutze den immer noch.
Und er trifft es ja auch irgendwie besser, oder? Und ich glaube, das, was in uns allen, ich spreche jetzt mal für uns 3, obwohl wir das eigentlich nicht so viel tun, aber wir können ja jetzt ich sagen, uns
Angst
wir,
vor dem Kollektiv?
Nee, aber ich glaube, für uns ist es schon wichtig, auch für uns als Individuen zu sprechen, weil wir natürlich oft für Ostdeutsche sprechen zum Beispiel. Aber was ich sagen wollte, ist, dass so ein gewisser Pragmatismus mit der Situation und mit Gegebenheiten und mit Veränderungen umzugehen, glaube ich, ist uns eigen in gewisser Form, uns natürlich anzupassen und dann trotzdem unseren eigenen Weg zu gehen, ist vielleicht tatsächlich auch ein Erbe. Also so wie sehr viele Frauen weggegangen sind in den 90er Jahren, um zu arbeiten, um irgendwie ihre Familie zu ernähren und sich nicht damit abgefunden haben und frustriert und wütend geworden sind, weil sie in Pasewalk oder auch in Potsdam keinen Job gefunden haben.
Und damit auch den Westen verändert haben, das darf man ja nicht vergessen. Also viele der Ostfrauen, die quasi nach Süddeutschland oder Westdeutschland der Arbeit hinterhergegangen sind, haben ja auch den Westen verändert.
Sag mal, da ist immer von unausweichlichen Prägungen und Deformationen die Rede, die ihr als Ostfrauen angeblich mitbekommen habt. Gab es diese Prägungen und Deformationen überhaupt? Könnt ihr die bei euch erkennen? Oder ist das alles nur auch ein Vorurteil und ein Klischee.
Das ist immer das Problem, wenn diese Klischees und diese Bilder von außen pauschal werden, fest werden, keine Beweglichkeit mehr drin haben, dann werden sie unangenehm und dann werden sie zu Zuschreibungen. Also wir haben irgendwann im Reden festgestellt, dass wir tatsächlich, wenn es um so dieses Bild der ostdeutschen Frau gehen oder auch um dieses Konstrukt der ostdeutschen Frau, viel lieber von so einem fluiden Konstrukt reden, weil wir verändern uns ja selbst auch im Laufe des Lebens, machen neue Erfahrungen, machen andere Erfahrungen und gleichzeitig, wenn man aus so einem ostdeutschen Raum kommt, wo schon zu DDR-Zeiten so eine Homogenität, so eine kollektive Zuschreibung und auch so kollektive Ansprachen drüber gestülpt
und
worden.
Ansprüche.
Ja, und Ansprüche drüber
von Seiten der Politik.
Ist natürlich auch wirklich die Sehnsucht zu differenzieren und individuelle Erfahrungen in diesen Bildern auszusprechen, zuzulassen, zuzuhören, also hörbar zu machen, sichtbar zu machen, sehr, sehr groß. Also das heißt, dieses ostdeutsche Frausein ist ein Konstrukt, was sicher aus Prägung, aber eben halt auch aus verschiedenen Prägungen, unterschiedlichen Prägungen entsteht, aus sowas wie einer Selbstbeschreibung. Manche beschreiben sich auch nicht als ostdeutsche Frau da drin, obwohl sie jetzt einen ostdeutschen Herkunft-Hintergrund haben und natürlich den Bildern, die von außen immer kommen. Und darin bewegt sich so das, was man ostdeutsche Frau oder ostdeutsch nennt.
Sag mal, wer kam eigentlich auf diese Idee, dieses Buch so zu machen, in dieser Form?
Also was die Form angeht, das können wir für uns
reklamieren.
Ja. Reklamieren, ja. Also was den Titel angeht, nicht ganz.
Es geht ja in eurem Buch immer wieder um Normierung im Osten einerseits und nach der Wende plötzlich nicht mehr der Norm zu entsprechen. Auch über diese Erfahrungen liest man ja bei euch. Wie habt ihr das denn damals erlebt?
Ich war ja relativ jung. Hab da meine Teenager-Nachwendejahre in Rostock verbracht. Das heißt, das Rausfallen aus der Norm war nicht so krass, weil natürlich das ganze Umfeld weiter in der Mentalität und der Prägung und so ostdeutsch war, auch wenn alle diesem Systemumbruch umgehen mussten. Und für mich ist es viel intensiver nochmal in der Wahrnehmung, wenn ich von heute aus gucke. Wenn ich mir so Zeitdokumente angucke, Diktate zum Beispiel, die wir schreiben mussten, 91 oder geschrieben haben, wo so dieser Ton kommt, wo man merkt, irgendwie, da ist irgendwie so ein Versuch, sich anzupassen, diese Regeln zu verstehen von den Erwachsenen. Und man merkt irgendwie eine gewisse Unbeholfenheit, also gerade wenn man von heute guckt, weil man natürlich 30 Jahre System auch sozusagen erlebt und internalisiert hat mittlerweile.
Also ich war 13, 1989 und ich würde sagen, in den 90er Jahren, gerade in den Anfängen meiner Studienzeit, bin ich jetzt eher die Vertreterin derjenigen, die sich erstmal getarnt haben, also die so erstmal dieses Ostdeutschsein so ein bisschen versucht haben zu verstecken. Also bei mir ging es in doppelten Sinne. Es ging um nicht nur den westdeutschen Kanon kennenzulernen und irgendwie aufzuholen, nachzuholen, sondern ich habe auch tatsächlich so einen Milieuwechsel mit dem Studium und dann der Promotion gemacht. Also ich bewege mich heute in einem Kulturbereich, in einem akademischen Bereich, was überhaupt nicht meinem Herkunftsmilieu entspricht. Und damit gehen natürlich auch andere Codes, andere Sprache, ganz anderes Wissen auch einher. Und das ist schon erstmal so ein Prozess gewesen, wo ich das Gefühl hatte, das Ostdeutschsein hilft mir gar nicht da drin. Es ist eher ausschließend, es ist eher mit Vorurteilen belastet. Hab mich dann, weiß ich, mit 30, Ende 20, Anfang 30, habe ich mich zunehmend dafür interessiert und so bin so aus dieser Tarnung rausgekommen und dann auch irgendwie so ein bisschen fast wie in der Schublade des Ostdeutschen gelandet, weil ich in dem Moment, wo ich über ostdeutsche Herkunft nachgedacht habe, gearbeitet habe, auch einen Roman geschrieben habe und so weiter, auch als Ostdeutsche verstärkt angesprochen worden bin. Ich bin nicht mehr als Autorin und nicht als Autorin, sondern als Ostdeutsche Autorin angesprochen worden oder nicht als Performerin, sondern als ostdeutsche Performerin eingeladen worden. Und jetzt sind wir hier zu dritt am Stuhl. Das hatte dann auch immer so ein bisschen was von so einem stellvertretenden Sprechen, weil man meistens allein als Ostdeutsche auf dem Podium sitzt oder die in einer Gruppe, ja, die Quoten-Ostdeutsche ist. Und jetzt saßen wir hier mehrere Nächte zu dritt zusammen als ostdeutsche Frauen. Und sofort macht sich, das ist sofort so eine Entlastung, so eine Erleichterung, weil sich sofort die Individualität zeigen kann und man ich sagen kann, nicht mehr so in dieser, in diesem stellvertretenden Sprechen drin ist.
Bei mir ist es ein bisschen komplizierter, weil ich war ja schon 25, als die Wende kam. Und für mich war es ja quasi so eine Art, oder es gehörte zu meinem Leben halt, nicht der Norm zu entsprechen. Das habe ich immer versucht in der Zeit vor 1989. Also meine Individualität auch zu behaupten. Und plötzlich komme ich in eine Gesellschaft, die quasi nur von diesem Egoismus oder Individualität oder wo Egoismus einen weiterbringt. Und dann fand ich das wiederum nicht mehr so interessant und fand es dann auch an irgendeinem Punkt wieder interessanter, in Kollektiven zu arbeiten. Und zwar nicht in Teams, sondern wirklich die Frage von Kollektiven. Und wir haben es ja auch im Buch, in dem Kapitel, wo wir uns mit Definitionen von Begriffen auseinandersetzen, ganz klar für uns gesagt, was das Wort Kollektiv angeht, sind wir bei der westlichen Definition von Kollektiv. Also, dass man eine freiwillige Vereinigung von Individuen ist, die gemeinsam etwas machen. Es hat sich bei mir so dauernd verändert. Ich habe mal irgendwann einen Text darüber geschrieben, dass ich sehr unterschiedliche Phasen von Ostdeutschsein habe. Also manchmal war das Ostdeutschsein groß, dann war es wieder so ein bisschen, dann gab es so eine mal eine rosarote Brille, wenn es irgendwie die Realität so kompliziert wurde, dann wurde es wieder ganz klein. Aber für mich ist es so, es gab für mich nicht die Norm und die Ostdeutschen, da denke ich auch immer an diese Kleinbürgerlichkeit zurück, die mich zu DDR-Zeiten wahnsinnig genervt hat. Und ich habe auch jede und jeden verstanden, die in den Westen gegangen sind, wenn es nicht aus Wirtschaft, nicht weil sie ein anderes Auto haben wollten, aber wenn sie aus politischen Gründen gegangen sind. Ich selber wollte das nicht, weil ich gedacht habe, ich muss hier bleiben, hier gibt's noch genug zu tun. Also eigentlich ist es für meine Eltern schwieriger gewesen in der Wendezeit, weil sie waren aus einer anderen Norm gekommen. Also bei mir war die schon aufgebrochen. Also ich habe mich ja auch eher an den westdeutschen linken Feministinnen orientiert, die uns aber gar nicht interessiert, also die haben sich für uns nicht interessiert. Das war dann das Problem.
Ihr sagt an einer Stelle, dass es eine wichtige Frage für euch gibt, die praktisch über allem schwebt, nämlich sind Ostdeutsche die unattraktive Minderheit in Deutschland? Und sind sie es?
Das ist so eine Frage der Definition und des Blickwinkels auch, ne? Also was heißt Minderheit? Also eigentlich sind wir ja offiziell keine Minderheit, aber wenn man jetzt die Anzahl der Personen nimmt in der Bundesrepublik, dann sind wir schon eine. Und wir haben dann in diesen Diskussionen der letzten Jahre, wo es immer darum ging, wer eine Minderheit in Deutschland ist, haben wir irgendwann gesagt, ja, wir sind die unattraktive Minderheit, ja? So die irgendwie, ja, so White Trash, ja, so.
Naja, auf der einen Seite White Trash, also gerade sozusagen medial, wenn es dann um Zustimmungswerte für die AfD geht, die dann das sehr einfach machen, sozusagen diese Deformation durch Diktatur dann wieder rauszuholen. Die implizite Erwartung an Minderheiten ist ja gerne, dass sie dankbar sind dafür, dass sie mit am Tisch sitzen dürfen, dass sie...
Auch wenn es der Katzentisch ist.
Auch wenn es der Katzentisch sind, dass sie auch mal was sagen dürfen, dass sie eine Stellvertreterposition einnehmen dürfen. Und wir haben das selbst in unseren Arbeitszusammenhängen gemerkt, dass wir uns weiterentwickelt haben und auch sozusagen nicht mehr bereit sind zu sagen, ah danke, das ist aber schön, dass wir hier da sein dürfen und wir angefangen haben, Forderungen zu stellen, viel souveräner umzugehen auch damit und auch damit umzugehen, dass man diese Forschung, die gemacht worden ist von den Sozialwissenschaften, nämlich zu zeigen, dass Ostdeutsche unterrepräsentiert sind in allen Bereichen, die was mit Macht, Einkommen und Position innerhalb der Gesellschaft zu tun haben.
Wir haben ja eine Nacht auch über Eigentumsverhältnisse gesprochen und da verschiedene Kassenstürze gemacht, diese Transformationszeit der 90er Jahre natürlich, aber eben halt auch uns angeschaut, wie es eigentlich heute in Ostdeutschland aussieht. Und natürlich hat sich da vieles auch verbessert, wenn man sich jetzt die 90er Jahre anschaut. Aber natürlich bestehen immer noch strukturelle Unterschiede, aber das, was jetzt an diese unattraktive Minderheit so andockt, ist natürlich dieser enorme Verlust des symbolischen Kapitals. So, also das hält einfach auch an. Das hat sich auch, finde ich, seit 2015 nochmal verstärkt, weil eben Ostdeutsche so pauschal als AfD-WählerInnen bezeichnet worden und lange Zeit auch nicht über AfD im Westen gesprochen wurde, sondern es ist so ein bisschen
das war ein
dualistisch aufgeteilt worden, als wäre es nur ein Problem des Ostens.
Als hätte Westdeutschland nicht eine jahrzehntelange Geschichte mit Rechtsradikalismus.
Ja, und als wären
als nicht, meine, nicht auch
als wär, käme die Höcke, Protagonisten wär, Höcke ein Ostdeutscher, also muss man ja auch sagen, weil es gibt so viele Leute im ländlichen Bereich, die ich wirklich als ExpertInnen der Demokratie beschreiben würde. Und da können wir bei den Stadttheatern und bei den Clubs, bei den Vereinen, bei den Initiativen angehen, die seit so vielen Jahren eine Arbeit vor Ort leisten. Jetzt, weiß nicht, auf den Demonstrationen in Berlin, auf dem Podium waren junge Menschen aus Zwickau, aus irgendwelchen Dörfern bei Halle und so weiter, die davon erzählt, von ihrer täglichen Arbeit erzählt haben.
Und die nun wirklich auch gefährdet sind. Also ich meine, die leben beispielsweise in Eisleben oder Sangerhausen und gehen dort die Straße lang und man weiß, wer sie sind. Also
und man weiß nicht, was ihnen
wir
passiert.
In Berlin ja immer noch in so einer anonymen Masse untertauchen können und sowieso die Leute um uns herum ähnlich demokratisch verfasst sind wie wir. Also das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Unterschied und der wird für mich immer noch nicht genug gewürdigt. Dass die Leute dort bleiben und die Demokratie verteidigen. Ja?
Und an der Stelle, glaube ich, kann man zum Beispiel den Podcast Fasche oder Punk empfehlen, der genau diese Geschichten erzählt. Aus der Provinz von Menschen, die dort sind, die dort irgendwie wie wir unsere Teenagerjahre verbracht haben und dann weggegangen sind. Aber auch von denen, die dort geblieben sind und die immer noch diese Arbeit leisten. Und auch sehen, dass Ostdeutsche eigentlich... Und das muss man, glaube ich, mit einer Souveränität und Selbstbehauptung immer wieder sagen und laut sagen, in weiten Teilen oder in vielen Bereichen Pioniere sind in demokratischen Prozessen, sich selber erarbeiten.
Also dieses sich Demokratie im Schnelldurchlauf selber beibringen, ja. Das ist, glaube ich, etwas, was über Jahrzehnte auch vergessen worden ist. Mhm. Also es blieb immer nur die Diktatur, aber dieses Jahr... wo man auch, wenn man am Ende sagt, okay, das ist jetzt nicht ideal, was dabei rausgekommen ist, aber wir haben es versucht. Ja.
Sag mal, du, Annette, verkündest im Buch einen Wahlspruch, den finde ich super, ich verstehe ihn aber nicht wirklich. Wir sind immer radikal, aber niemals konsequent. Was heißt das denn?
Ja, das habe ich mir ausgeborgt von Jörg Schröder vom Merz Verlag, der ja damals so um 68 rum so die ganze wichtige Literatur der undogmatischen Linken herausgebracht hat. Ich habe den auch kennengelernt, bevor der gestorben ist und ich fand das immer toll, dass er eben halt gesagt hat, wir müssen radikal denken, aber wir dürfen nicht konsequent sein damit, weil sonst wird's Dogmatismus, ne? Also und das hat man
ja
eben.
Ach, das ist eher so nach dem Motto, nicht wir sind die Schlappis, wir reden großartig daher, aber wenn es um die Umsetzung geht, dann kneifen wir. Das ist nicht gemeint.
Eher Dogmatismus, dieser ideologische
Dogmatismus verhindern.
Also dass man da reingeht, dass aus der Radikalität eine Ideologie wird.
Am 4. November 1989 gab es ja die große Demo am Alexanderplatz in Berlin mit mindestens 500.000 Menschen. Vielleicht waren es ja auch doppelt so viele, man weiß es nicht so
genau. Passen nicht auf den Alex, ist alles ausgerechnet worden. Auch 500.000 ist schon ganz schön viel.
An diesem Tag ging es ja noch nicht um die Abschaffung des Sozialismus, sondern um einen anderen Sozialismus, also einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Du, Annette, warst damals in der Lila Offensive, einer Frauengruppe, die auf der Demo ein Flugblatt verteilt hat. Aus diesem Flugblatt will ich mal kurz vorlesen. Überschrift: Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd. Diese und andere Probleme müssen öffentlich gemacht werden. Wir fordern unter anderem höhere Bewertung frauentypischer Berufe, besondere Förderung von Frauen in Wissenschaft und Technik, Männer in Berufe des Sozialbereichs, Quotenregelung auf allen Gebieten in Politik und Wirtschaft, Abbau rollenspezifischer Erziehung, Schaffung von Bedingungen, die die Vereinbarkeit von Mutterschaft als auch Vaterschaft und Berufstätigkeit möglich machen. Also,
alles nicht eingetreten.
Ja, das hat mich aber total erschüttert. Ich meine, wir werden gleich ja noch über die Differenzen zwischen Ost- und Westfeministinnen genauer reden. Aber diese Forderungen waren natürlich auch die Forderung der westdeutschen Frauenbewegung an vielen Stellen. Hat sich eigentlich so wenig getan. Das sind doch fast die gleichen Forderungen, die wir heute stellen.
Ja, das ist wirklich traurig. Also andere Sachen haben wir erreicht, aber die Sachen, die wirklich auch ins Ökonomische gehen und die sind
struktureller. Generell, also mich hat tatsächlich, als wir uns darüber unterhalten haben, schon echt nochmal so überrascht, dass sich auch aus so einer ostdeutschen Perspektive eigentlich die Zahlen kaum verändert haben. Also wenn man den Status quo 1990, die Zahlen sich ansieht, was haben wir festgestellt? In Wissenschaft hat sich es ein bisschen verändert. Ich
es
würde
gibt
sagen,
jetzt mehr Professoren, aber ja. Wenn man anguckt, wie die Professoren dotiert sind, ist auch da so eine Mogelpackung zu sehen. Ja, also viele Professoren haben einfach schlechte Verträge oder haben irgendwie
Zeitverträge.
Ja, oder schlecht dotiert und so. Sieht aber erstmal schön aus, ja. Also, oder wir haben ja dieses wunderbare Beispiel mit dem Bahnvorstand der Deutschen Bahn, wo sie irgendwie jetzt zwei Frauen mehr haben und dann können sie sich Boni auszahlen, wo man denkt, das ist so gegen die Sache der Frauen, ja, weil jetzt irgendwie so getan wird, ja, wenn wir irgendwie zwei Frauen mehr haben, dann ist alles besser, aber das wussten wir damals schon, dass es nicht damit getan ist, dass Frauen in Führungspositionen kommen und dann Männerpolitik machen, also das oder eine Politik, die Männer strukturell fördert letztendlich. Mhm.
Also ich würde sagen, im Kulturbereich hat sich auch was verändert. Ich bin ja vorwiegend eher im Theaterbereich unterwegs und das ist schon in den 90er Jahren eine sehr männerdominierte Welt gewesen, gerade in den Intendanzen, in den Leitungs- und Entscheidungspositionen. Da drin hat sich jetzt schon ein Stück weit was verändert, aber was man da auch sagen muss, die Prestigestellen, also die Theater in Großstädten, die Theater mit vielen ZuschauerInnenplätzen und so weiter, da kann man wirklich die Ostdeutschen mit der Lupe suchen. Also da sind wir wieder intersektional. Also in Berlin gibt es so viele große Theater und es gibt tatsächlich nur am Kinder- und Jugendtheater, Theater in der Parkaue, eine geteilte Intendanz und da ist eine Position ostdeutsch besetzt. Die anderen Theater sind alle nicht, also da findet man keine Ostdeutschen mehr da drin.
Verdammt, da ist er wieder. Dieser Kerl, der immer glaubt, dass er sich ins Gespräch einmischen muss, weil er alles besser weiß.
Also, was ihr da erzählt, das muss man doch erstmal richtig einordnen. Ihr Ossis jammert ja immer nur rum. Dabei, wer hat denn den Soli für euch gezahlt?
Okay, Schluss, Schluss, halt doch einfach mal die Klappe. Dein Besserwissi-Zeug interessiert uns gerade null. Außerdem sind wir schon zu viert hier im Studio, für dich ist kein Platz und Sekt kriegst du auch nicht. Geh doch spazieren. So, ihr Lieben. Lasst uns einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Als wir unser Flugblatt im Oktober 1989 schrieben, konnten wir nicht wissen, dass neben den alten auch noch neue Diskriminierungen auf uns warten. So heißt es in eurem Buch. Was waren denn die schlimmsten alten und die schlimmsten neuen Diskriminierungen für euch?
Also für mich ganz konkret als diejenige, die ja mit der Lila Offensive zusammen versucht hat, ja, quasi die Gegenwart zu verändern, die damals noch DDR hieß, war der Paragraph 218, der hat uns wirklich lahmgelegt. Der hat alles, was wir wollten, quasi erstmal zurückstecken lassen, weil wir das als Wichtigstes fanden, dass der Paragraph 218 nicht mehr gilt.
Ja, und wir haben ja jetzt ganz aktuell diese Debatte wieder mit einem Kommissionsentwurf, der vorschlägt, den Paragraphen 218 zu streichen, also Abtreibung nicht mehr zu kriminalisieren, wie es bisher der Fall ist. Und gleich springen alle wieder in die Schützengräben und reden davon, ungeborenes Leben zu verteidigen. Aber es geht doch eigentlich um was ganz anderes.
Es geht um die Selbstbestimmung, die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Und ich finde, das ist neben den strukturellen Problematiken und uneingelösten Forderungen des Flugblatts für mich einer der relevantesten Punkte, weil sexuelle Selbstbestimmung von Frauen steht immer zur Disposition. Also so weit man auch kommen mag und so sehr das in Gesetze gegossen ist. Und wir haben immer noch eine Strafbarkeit oder von Abtreibung in Deutschland, was ganz viele nicht wahrhaben wollen. Bloß weil sie straffrei gestellt ist unter bestimmten Bedingungen, heißt es nicht, dass es nicht eine Straftat ist. Und wir sehen in europäischen Ländern, in Ländern wie den USA, wie schnell genau diese Rechte und genau diese Fragen von Selbstbestimmung, weiblicher Selbstbestimmung, die ersten Dinge sind, die bei Regierungswechseln zur Disposition stehen und sofort.
Vor allem, wenn es autoritäre Regierungen
sind. Ja, aber es war auch bei Trump so. Eine der ersten Amtshandlungen in der ersten Nacht war, die Entwicklungshilfegelder für NGOs zu streichen, die sich für sexuelle Selbstbestimmung von Frauen einsetzen. Das war eine der ersten Amtshandlungen.
Und oftmals ist es das Erste, was abgeschafft wird. Also vor allen Dingen natürlich auch so die Minderheitenrechte. Und dann kommt aber ganz schnell immer die Rechte von Frauen.
Also diese Regime brauchen offenbar die Herrschaft über den weiblichen Körper als eines der Zeichen ihrer Macht.
Auf jeden Fall.
Wie war das denn mit den Diskriminierungen? Also Paragraph 218, wir werden das in den nächsten Wochen ja noch auf üble Art und Weise erleben, wie die Diskussionen laufen. Besonders hübsch finde ich die Argumentation der CSU, sowohl von Dobrindt als auch von Frau Beer, die sagen, wir haben es doch vor 30 Jahren geregelt. Warum muss man es denn jetzt wieder aufschnüren? Nach dem Motto, als hätten sich...
Gebt Ruhe!
Ja.
Klappe halten.
Klappe halten. Als hätte sich in diesen 30 Jahren nicht wahnsinnig viel geändert. Und ihr macht ja in eurem Buch auch, was eure eigenen Biografien angeht, so deutlich, was sich alles verändert hat.
Und es hätte sich so viel mehr verändern können. Also ich glaube, das ist auch, wenn man jetzt so über utopische Splitter in der Vergangenheit und auch vielleicht auch sowas wie verpasste Chancen redet, ohne sich zu lang daran aufhalten zu wollen, weil wir jetzt in der Gegenwart natürlich sind. Aber ich würde sagen, vor 30 Jahren ist auch eine Verkehrswende verpasst worden. Stattdessen wurde entschieden, die ganzen Strecken, die ganze Infrastruktur im Osten zu reduzieren, Schienen rauszunehmen, Boden zu privatisieren, wo die Gleise lang gingen und eher auf den Individualverkehr, sprich das Auto, verstärkt zu setzen. Also da hätte man auch sagen können, man macht es umgekehrt. Also man baut jetzt die Infrastruktur so stark aus mit Bahn und Bussen auch in der Bundesrepublik. Genauso ist es erstmal meines Erachtens mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bergab gegangen. Also das ist dann wieder ein Stück weit auf, sozusagen hochgegangen in den 2000er und 2010er Jahren, wo dann so Kindergartenplätze ausgebaut wurden, so ein Stück weit, aber viel zu spät angefangen worden ist, in Schulen wieder zu investieren. Und im Moment, seit Corona, geht es so stark bergab. Also das ist wirklich... ich bin ja auch selbst späte Mutter sozusagen, aber Elternschaft ist jetzt wirklich strukturell so viel schwerer
aber
geworden.
Lass uns doch mal bei diesem Punkt bleiben, weil es gibt ja auch aus meiner Sicht einen Mythos von Ostfrauen, der heißt, uns ging es so viel besser als Frauen, weil wir hatten unseren Beruf, wir hatten alle unsere Vollzeitstellen und wir konnten trotzdem unsere Kinder problemlos großziehen, weil es gab eben die Ganztagsbetreuung und die war eben nicht nur von 9 bis 5, sondern eben auch über einen sehr viel längeren Zeitraum des Tages verteilt. Aber wenn es um die Doppelbelastung ging, hat sich doch der Osten null vom Westen unterschieden. Also auch im Osten haben doch die Frauen sich um die Kinder gekümmert, sich um den Haushalt gekümmert, sich um alles gekümmert, was sozusagen mit dem Familienzusammenhalt oder was für den Familienzusammenhalt wichtig war. Der Beruf alleine macht es doch nicht.
Ja,
so wichtig
ja die, genau,
er ist für die Frauen.
Das war ja genau der Grund, warum die Lila Offensive gegründet worden ist. Dass wir gesagt haben, genau das reicht nicht aus. Und wenn wir genauer hingucken, ist es für Frauen immer noch viel belastender. Also damals war ja auch noch das Problem, dass man noch abends angestanden hat in den Geschäften, um irgendwas zu kaufen. Ja.
Aber die Forderung war nicht, wir schließen jetzt die Kindergärten, wir machen jetzt sozusagen die Strukturen, bauen die Strukturen ab, sondern die Forderungen waren Männer in die Sozialberufe hinein. Also bei Kinderkrippen, meine Mutter war Krippenerzieherin. Da hat ja niemand an einen Mann gedacht, sozusagen bei dem Bild. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt Männer in der Krippe gearbeitet, haben. Aber es hieß ja, die Forderung hieß eher aufstocken und Männer in die Sozialberufe rein und tatsächlich dieser
Männer in die Familien wäre doch auch nicht schlecht, oder?
Rein. Es gab ja auch letztendlich so einen strukturellen Rückschritt, der eigentlich erstmal so als Fortschritt eigentlich auch war. Also dass Frauen, aber eigentlich auch Männer, ein Jahr zu Hause bleiben konnten, um das Kind dann erst nach einem Jahr in die Einrichtung zu geben.
Du meinst jetzt im Osten?
Im Osten, ja. Und eigentlich hätten es auch Männer nehmen können oder Großmütter, aber es haben immer die Frauen genommen. Und das war eben ein Rückschritt, weil Frauen dann eben auch oft von Frauen nicht eingestellt wurden, wenn sie in dem Alter waren, wo die gedacht haben, na, die fallen uns jetzt ein Jahr aus. Ne? War eigentlich ein Rückschritt.
Leider sind nicht alle Frauen die besseren Menschen.
Ich glaube, Frauen sind grundsätzlich nicht die besseren Menschen, wie auch Minderheiten nicht die besseren Menschen sind. Man darf, glaube ich, diese ökonomische Unabhängigkeit nicht unterschätzen.
Also, nein, das würde ich auf keinen Fall tun. Im Gegenteil, das ist ja ein Stück des eigenständigen Lebens und der Selbstbestimmung, dass du ökonomisch, wirtschaftlich überleben kannst, auch mit deinen Kindern, wenn du deinen Job hast. Aber es ist nicht das ganze Leben.
Die Rollenbilder, die sind gleich. Also und auch die strukturellen Gegebenheiten teilweise gleich, weil man hätte ja schon zu DDR-Zeiten als Vater diese Zeit nehmen können. So, also es ist nicht ganz gleich, würde ich sagen. Ne? Also, aber diese Rollenbilder sind, die, ich glaube, das unterscheidet sich nicht. Die Möglichkeit zu gehen, zu wissen, ich kann mich scheiden lassen. Ich kann mich scheiden lassen, ich kann den Typen irgendwie stehen lassen, auch wenn er noch irgendwie auf meiner Couch schläft, weil es keine Wohnung gibt, aber so what? Ja, das ist, glaube ich, was eine Voraussetzung dafür ist, dass man seinen Weg gehen kann und dass man sich von bestimmten Abhängigkeiten befreien kann. Also darüber hinausgehenden Abhängigkeiten.
Naja, es ist auch immer die Frage, welchen Feminismus wollen wir? Und für mich kann ich sagen, dass dieser Feminismus, der darauf guckt, dass Frauen CEO werden und dann patriarchale Politik ihres Konzerns machen, dass der für mich null interessant ist. Das ist eigentlich etwas, was ich eher bekämpfen möchte. Und zwar von unten. Und von daher ist der intersektionale Feminismus für mich viel interessanter, auch wenn er oft so moralisch benutzt wird. Ja, also, aber von der Struktur her finde ich es sehr wichtig zu gucken, was macht eigentlich diese CEO-Frau, hat die eine Putzfrau aus Moldawien, die ihre Kinder den Großeltern übergeben hat, weil sie und den ihr jahrelang nicht sieht oder so. Ja.
Und was macht sie als CEO im Betrieb und wie fördert sie Frauen und was für Frauen- und Männerbilder hat sie und was hat sie vor allen Dingen auch für ein Bild von sich selbst als Führungsfrau? Übernimmt sie all die Muster, die ihr die Männer vorgelebt haben? Dann ist es leider kein großartiger Fortschritt, wenn da eine Frau sitzt.
Und das wussten natürlich Ostfrauen auch ziemlich genau, weil sie immer, also wenn sie dann gesagt haben, naja, Feminismus, aber wir hatten ja auch Margot Honecker, ja, so irgendwie als Führungsperson, die eben genau keine Politik für Frauen gemacht hat. Also
yeah. Genauso wenig wie Angela Merkel, die ja auch auf den letzten Zentimetern, würde ich mal behaupten, ihr Ostdeutschsein entdeckt und thematisiert hat. Entdeckt wahrscheinlich nicht, da würden wir ihr Unrecht tun. Aber zum Emanzipationsbegriff, ich glaube, das, was wir als Emanzipationsbegriff haben, ist halt sozusagen eine Befreiung aus jeglichen Formen von Abhängigkeit. Ja, also nicht nur aus dem Patriarchat, auch aus ökonomischen und auch nicht nur von Frauen, sondern von allen möglichen Gruppen. Ja.
Ein Lieblingsvorwurf der Westfeministin gegenüber den Ostfeministinnen oder auch den Ostfrauen insgesamt war ja immer, den Frauen im Osten fehlt das Bewusstsein für ihre Unterdrückung. Das ist doch schon ziemlich krass, oder?
Also ich muss sagen, ich bedauere es, je mehr ich mich damit beschäftige, schon sehr, dass ich die ostdeutsche und die westdeutsche Frauenbewegung damals 1990 nicht als ergänzend betrachten konnten. Also das ist wirklich, das ist auch so sowas wie eine verpasste Chance.
Aber woran lag's? Waren das wirklich nur eine Frage der Theorie oder war es eine Frage der Praxis?
Es war beides, glaube ich. Es waren ja so unterschiedliche Phasen dieser Frauenbewegungen. Es waren ja wirklich, die Frauen im Westen waren an einer ganz anderen Stelle. Die haben sich mit ganz anderen, auch sehr, finde ich, sehr wichtigen Sachen beschäftigt. Aber in dem Moment, wo dann plötzlich diese Frauen aus dem Osten dazukamen, war auch es war ja auch nicht einfach in der westdeutschen Frauenbewegung in der Gesellschaft sich überhaupt durchzusetzen. Und dann kommen plötzlich die noch Leute dazu, die das, Frauen, die das auch ganz anders sehen. Oder aus anderen
und immer die männliche Form benutzen für alles.
Ja, vielleicht sogar Männer mitbringen oder ihre Kinder mitbringen auf die Versammlung.
Bei grünen Frauen war das eigentlich gang und gäbe auch, dass die ihre Kinder überall
haben. Aber dass sie ihre Männer mitgebracht haben?
Das vielleicht weniger.
Okay, aber das andere war ja sozusagen, komme ich eher vom Strukturellen her, also geht es um Strukturveränderung. Ich finde schon, dass die westdeutsche Frauenbewegung sozusagen sehr, sehr viel im Bereich der Theoriebildung getan hat. Und ich glaube, das hätte sich wirklich gut ergänzen können. Also dann wären, glaube ich, die letzten 30 Jahre ein bisschen anders verlaufen. Also ich muss schon sagen, dass in diesen Jahren mein Bewusstsein für Sexismus, für Ausschlüsse enorm gewachsen ist. Ich habe auch sehr viel im Bereich der Theoriebildung von der westdeutschen Frauenbewegung gelernt. Aber wenn man jetzt an Frauenbewegung in Deutschland denkt, denkt man nicht mehr, dass es überhaupt eine ostdeutsche Frauenbewegung gab. Also die meisten denken sofort an die Frauenbewegung der 70er Jahre in der Bundesrepublik.
Was natürlich auch kommt, weil es bestimmte Frauen gab, die sich sehr
exponiert haben.
Ja, ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle. Ich denke, wir haben uns auseinander dividieren lassen, was dazu geführt hat, dass in den 90er Jahren Feminismus ein Fremdwort war für die einen und ein Schimpfwort für die anderen.
Und es eigentlich auch keine Frauenbewegung mehr
gab? Es gab keine Frauenbewegung mehr und es ist mühsam wiedererfunden worden. Und was ich eben wirklich so kritisiere an den Frauenbewegungen ist, dass sie die nächste Frauenbewegung immer vergisst, was die Frauenbewegung davor schon gemacht hat. Also wenn man jetzt die Frauenbewegung im 19. Jahrhundert ansieht, es gab all diese Strömungen damals schon, ja, von der bürgerlichen, der proletarischen, also bis hin zu Frauen wie Anita Augsburg oder so, die dann quasi auch in diesem LGBTIQ schon gedacht haben, ja. Das ist alles schon da gewesen, aber wir müssen es mühsam wieder rausholen und dann wird nicht richtig zugehört, dass das eben alles schon mal da war, damit man es weiterentwickelt. Es wird immer wieder neu erfunden und das finde ich, das müssen wir ändern. Wir müssen das immer wieder an die nächste Generation weitergeben. Was ist schon da? Was müssen wir hier, woraus kann man lernen? Wie kann das an die Gegebenheiten der jeweiligen Gegenwart angepasst werden?
Das ist dann schon auch eine Frage, wie kann man in diesen intergenerationalen Dialog kommen, ohne halt so was Paternalistisches zu haben, weil zu sagen, ihr habt kein Bewusstsein für eure Unterdrückung, ist auch im Grunde extrem paternalistisch.
Es gibt auch Women's Planning.
Genau, und sozusagen zu sagen, ihr steckt alles in Schubladen. Ja, weiß ich nicht, ob ich bin nicht paternalistisch, obwohl ich das Gefühl habe, die Schubladen werden immer kleiner und das Miteinander, den größeren Unterdrückungszusammenhang zu sehen, das fällt immer schwerer.
Auch gemeinsame Ziele.
Gemeinsame Ziele und Allianzen.
Auch wenn man sich vielleicht in Theorien oder in Perspektiven unterscheidet. Ich glaube, da sind eigentlich mehr Bündnisse möglich.
Und wir müssen ja alles wollen. Also sowohl die gendergerechte Sprache als auch die strukturellen Veränderungen. Also
Gender Pay Gap,
das gehört ja alles zusammen. Und wir lassen uns da auseinander dividieren. Es geht uns ja auch so. Ich meine, wir sind auch für gendergerechte Sprache. Wir haben hier auch gegendert im Buch. Das finden nicht alle Ostfrauen gut. Also das ist auch klar, ne? So die dann sagen, also wenn hier Sternchen sind, dann gibt's keine Sterne.
Und umgekehrt sage ich aber immer, wenn ich nicht will, dass hier irgendwelche Leute dogmatisch über dieses Gender-Sternchen herziehen, schreibe ich meiner Mutter auch nicht vor, dass sie sich ab jetzt Ingenieurin zu nennen hat, wenn ihr Selbstverständnis, und da hängt eine Geschichte dahinter. Bei den meisten Leuten hängt ja eine komplexe Geschichte dahinter. Bei meiner Mutter ist die Geschichte vom Heimkind über die Krippenerzieherin zum Ingenieur. Da steckt ein Selbstverständnis mit drin. Und natürlich ist auch Sprache ist politisch, Sprache ist poetisch und Sprache ist immer auch ein individueller Raum.
Vielleicht ist die ostdeutsche und die westdeutsche Frauenbewegung genau daran gescheitert, an dieser Vorstellung, wenn wir etwas gemeinsam schaffen wollen, wenn wir gemeinsam kämpfen wollen, dann müssen wir alle gleich ticken und wir müssen quasi den gleichen Hintergrund haben. Und das ist kompletter Quatsch. Das ist auch ein Denken, das unter strategischen Gesichtspunkten fahrlässig ist.
Ja, vor allen Dingen, weil Familienbande ja manchmal wirklich die kompliziertesten Verbindungen sein können, oder? Also.
Ich finde das heute auch so. Das haben wir auch in unserem Buch gesagt, dass wir natürlich oder viele von den Ostdeutschen ja auch so eine Kränkung erfahren haben und dass man aber in einem bestimmten Augenblick diese Kränkung auch vergessen muss, weil sie nichts bringen letztendlich, ja, sondern sie lassen einen dann in dieser Schublade verharren und da kann man sich dann ausweinen. Aber was bringt das, ne? Ich glaube, die Kränkung müssen wir alle irgendwie mal so überwinden. Von uns werfen.
Also ich glaube, dieses irgendwie Vergessen ist vielleicht schwierig.
Aber produktiv machen,
genau. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade was die unterschiedlichen Feminismen angeht heute, dass die auch in ihren Zielen oder in den im Fokus, was ihnen besonders wichtig ist, sehr, sehr kleinteilig sind. Und dass ich mir manchmal wünsche, es wäre möglich, dass alle so ein bisschen so eine Vogelperspektive einnehmen und sehen, dass sie alle Teil einer größeren Bewegung sein könnten, die jegliche Form von Minderheit und Diskriminierung. Sozusagen entgegen sich zu stellen, weil es um Gerechtigkeit geht, um Würde, um Gleichberechtigung. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sozusagen in der Frage, ob das Sternchen oder der Unterstrich oder die gemeinsame Toilette für alle oder als zusätzlich, dass sich da an diesen Punkten, das ist so einfach, da reinzugehen und so einfach irgendwie sich darüber zu spalten und das nicht akzeptieren zu können, dass unterschiedliche Positionen und Erfahrungen bestehen, so dass diese große Richtung und das große Ziel irgendwie
aus den Augen verloren
total geht. Aus den Augen verloren geht.
Da du das vorhin erwähnt hast, was habt ihr eigentlich gegen Unisex-Toiletten?
Wir haben nichts dagegen. Wir würden nur gern, dass die Pissoirs da abgeschraubt werden.
Wir müssen doch noch mal auf ein hässliches Thema zurückkommen, das ihr vorhin ja schon angesprochen habt. Also spätestens seit den ersten Wahlerfolgen der AfD stehen ja gerade die ostdeutschen Länder an diesem Punkt für viele Leute im Westen für das Böse. Und dann möchten sie am liebsten bei Sachsen und Thüringen wieder die Mauer hochziehen. Fühlt ihr euch da kollektiv angesprochen, also im negativen Sinne natürlich angesprochen, wenn ihr diese Zahlen seht? Ihr habt ja vorhin betont, wie viele Menschen im Osten sich ja auch aktiv für die Demokratie einsetzen und darüber wird ganz wenig gesprochen. Aber man kann die AfD-Zahlen ja auch nicht wegdiskutieren. Vor allen Dingen nicht bei den Männern.
Genau, und der größte Anteil, Bevölkerungsanteil mit einer geschlossenen autokratischen Haltung ist wo? In Bayern und Baden-Württemberg. Und ich glaube, das ist natürlich nicht so fancy, das steht nicht auf der Titelseite, das lässt sich nicht so schön verpacken und das lässt sich auch schön verschleiern. Ich glaube, wir haben ein gesamtdeutsches Problem damit. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass sowohl etablierte Parteien als auch Organisationen, als auch Zivilbevölkerung, als auch wir, und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Grund, warum wir dieses Buch gemacht haben, wirklich lautstark und vehement für demokratische, rechtsstaatliche Werte eintreten müssen und sie verteidigen müssen an jeder fucking Stelle.
Wenn man es als gesamtdeutsches Problem versteht, kann man auch da besser sich gegenseitig unterstützen und solidarisch sein. Ich meine, jetzt sind die Wahlen im Osten, die Landtagswahlen.
Genau, zittert ihr davor? Ich zitter.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, die Demokratie kann man mit Demokratie abschaffen.
Ja.
Und die Frage ist, gibt es genug Sicherheitsnetze für die Demokratie oder haben wir das vernachlässigt? Und die Frage ist, schaffen wir das, dass die Demokratie sich nicht selbst abschafft?
Aber habt ihr eine Antwort darauf, dass es eben im Osten, aber nicht nur im Osten, hauptsächlich Männer sind, die die AfD wählen und sich die Frauen da eher zurückhalten?
Ich glaube, es hat viel mit der Kränkung zu tun, von der wir gesprochen haben.
Und die ist bei Männern stärker als bei Frauen?
Die ist bei Männern stärker. Wir haben es ja auch im Buch besprochen, dass es, glaube ich, sehr unattraktiv ist, ein Ostmann zu sein. Unattraktiver als eine Ostfrau.
Auch in erotischer Hinsicht?
Würde ich jetzt nicht so sagen, als eine Frau, die einen Ostmann liebt. Aber
im Buch gibt es eine Stelle, wo es heißt, dass sie mit einem Fuß sozusagen noch in der Erfahrung stehen, nichts zu haben. Und mit einem anderen Fuß in der Erfahrung, dass es aufwärts gegangen ist, dass man vielleicht das Auto oder das Eigenheim hat oder eine Position, ökonomische Position in der Gesellschaft hat, die funktioniert, wo man gut dasteht, die Region sich auch entwickelt und im Kopf sitzt die Angst vor neuen Verlusten. So. Also es ist schon auch immer noch das Gefühl, prekär in dem Aufstieg zu sein. Es ist jetzt kein abgesicherter Aufstieg da drin. Und du sagst es ja auch an einer Stelle, diese Verlustängste kannst du auch an sich nachvollziehen. Also, dass es auch real ein Abstieg passieren kann. So, ich glaube, wir haben dazu eben halt noch irgendwie so präsent dieses Bild und vielleicht haben das auch viele Ostdeutsche in sich oder diese Erfahrung, dass sich tatsächlich alles von heute auf morgen verändern kann. Also Strukturen, Weltbilder sozusagen, also und das eben halt auch in Bezug auf die Demokratie, also diese Vorstellung, dass es diesen Staat in der Zukunft vielleicht in dieser Verfasstheit nicht mehr gibt.
Aber
ist
das
für
genau
mich nicht,
will doch die AfD.
Ja, genau.
Im Prinzip
kommt
ist das
Angst.
Ja eine Anti-Sicherheitspartei, weil sie redet ja immer davon, dass sie alles ändern will.
Ja, ich meine, kaum jemand von denen, die die AfD wählen, hat jemals das Parteiprogramm angeguckt. Also wo eigentlich drin steht, dass es ihnen hinterher schlechter gehen wird. Wenn nämlich alles das eintritt, was in diesem Parteiprogramm steht, sind genau die Leute, die sie wählen, die Leute, die wieder ganz viel verlieren werden. Ja.
Euer Buch heißt ja, ich sage es nochmal, 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Also wir wollen ja hier nichts Entscheidendes verraten, lieber sollen alle das Buch kaufen. Aber damit auch die Letzten ganz neugierig werden, sag doch mal kurz, was zu diesem idealen Staat? Wie sieht der aus für Frauen?
Wollen wir unsere Zusammenfassung aus den Nächten vorlesen?
Ja.
Ja. In der 7. Nacht versammeln wir einige Geister der Vergangenheit, die uns Freundinnen und Kolleginnen für das Buch überlassen haben. Also Erfahrungen, Erinnerungen oder Dinge, die sie mit in die Zukunft nehmen würden.
Und wir selbst nehmen darüber hinaus natürlich auch einiges aus unseren 7 Nächten und Gesprächen mit, als utopische Splitter oder Warnhinweise für die gesellschaftliche Werkzeugkiste. Aus Nacht 1. Unser Idealbild einer Ostfrau, die sich nicht um Normen schert und anderen auch keine Normen auferlegt.
Aus Nacht 2. Unser Bedürfnis nach mehr Allmende, nach einer funktionierenden öffentlichen Daseinsvorsorge und einer Ökonomie, die mehr auf Mieten, Pachten und Teilen statt Besitzen setzt.
Aus Nacht 3. Die Idee einer Quote für alle, die universelle wie gruppenbezogene Menschenfreundlichkeit, die Erinnerung an den Verfassungsentwurf des Runden Tisches von 1990 und die Erfahrung, dass Dogmatismus keine Lösung ist.
Aus Nacht 4. Die Solidarität. Die westdeutsche Bedeutung des Begriffs Kollektiv und mehr Selbstreflexion statt Selbstkritik.
Aus Nacht 5. Das Aushalten und Benennen von Widersprüchen und die utopische Lücke im Ablauf.
Aus Nacht 6. Den Realismus, den Zweifel und den Versuch der Zuversicht. Die Wichtigkeit von funktionierenden Infrastrukturen, von mehr Umverteilung und weniger Bürokratie.
Aus Nacht 7. Die Geister der Vergangenheit und den Satz aus Christa T. von Christa Wolf. Nichts hat uns ferner gelegen als der Gedanke, man würde eines Tages irgendwo ankommen und fertig. Etwas sein und gut. Wir waren unterwegs und etwas Wind war immer da.
Utopie unterwegs, Zuversicht. Liebe Annette, liebe Peggy, liebe Wenke, Ihr sagt über euch, wir stemmen uns dagegen, nur eine Fußnote der Geschichte zu sein. Mit diesem Buch seid ihr garantiert keine Fußnote, sondern eure ganz eigene Geschichte. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es gibt eine Frau, die sich richtig aufregen kann über den alltäglichen Sexismus, den wir erleben, die dabei aber witzig und unterhaltsam ist. Silke Burmeister kann das perfekt. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, da bin ich wieder und wie gewohnt auf 180, sonst wäre ich ja gar nicht hier. Was mich dieses Mal aufregt, ist kein klassischer Fall sexistischer Kackscheiße, sondern eher ein Fall für den Abfalleimer des Kapitalismus und seiner misogynen Frauenbilder. Mein Groll richtet sich gegen einen Konzern, gegen den größten Kosmetikkonzern der Welt, L'Oréal. Ich bin nicht die Einzige, der aufgefallen ist, dass L'Oréal im Internet eine Gesichtscreme mit dem Satz bewirbt, so überzeugend, dass eine von zwei Frauen ihren chirurgischen Eingriff verschieben würde. Ihren chirurgischen Eingriff. Was man halt so tut als Frau. Haare kämmen, Po abputzen, einen chirurgischen Eingriff vornehmen lassen. Der Konzern manifestiert damit eine Möglichkeit, eine Option als etwas Gesetztes, etwas nicht zu hinterfragendes, als was man so tut als Mensch, Quatsch, als Frau. Männer dürfen ja schließlich alt und faltig werden. Aus ihren Falten zieht man die Sätze der Weisheit und der Erkenntnis zur Weltenlenkung, wie man reich gefüllte Schubladen aus einer Kommode zieht. Das Perfide an dem Satz ist der Unterton, das, was mitkommt, nämlich, dass eine Frau, die keine chirurgischen Eingriffe vornehmen lässt, ungepflegt ist, nicht up-to-date, sich nicht kümmert um sich, um ihr Ansehen in der Welt und sich von daher überhaupt nicht wundern muss, wenn sie nicht mehr gefragt ist, bei der Arbeit, für die Arbeit, im Bett. Im herrlichen Kosmos des Patriarchats, wo die Menschen eher zwischen entstellten Fratzen leben, zwischen Gesichtern, bei denen man nicht weiß, wo die Attrappe beginnt und wo sie aufhört, zwischen Frauen, die so sind, wie sie sind. Frauen, die so sind, wie sie sind, haben ein Ich, das über ihr Gesicht erkennbar wird, das strahlt, das Geschichten erzählt, das leuchtet. Frauen, die so sind, wie sie sind, sind Frauen, die ihre Falten, ihre Gesichtszüge hegen und pflegen und einen Teufel tun werden, jemand daran rumdoktern zu lassen. Und warum? Weil sie es sich wert sind.
Nun glaubt ihr sicher, die Welt ist nur hässlich. Aber das stimmt ja nicht. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Hier ist sie. Seit mehr als 40 Jahren vernetzen sich Filmfrauen aus der ganzen Welt beim Internationalen Frauenfilmfestival Dortmund und Köln. Es ist das größte Forum in Deutschland für Frauen aus der Branche und eines der bedeutendsten weltweit. Vorgestellt werden Filme von Frauen in allen Genres und Stilrichtungen. Ob Regisseurinnen, Schauspielerinnen, Produzentinnen oder Komponistinnen, es geht um die Sichtbarkeit von Frauen in allen Gewerken der Kinoindustrie. Zusammen mit ihrem Publikum wollen die Frauen das Kino feiern und über brennende Themen diskutieren. Das tun sie gerade in Dortmund und Köln. Das Festival läuft noch bis diesen Sonntag und vielleicht habt ihr ja Lust hinzugehen. Hinweise findet ihr in den Shownotes. So. Mit dieser Ermunterung verabschiede ich mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Und hier kommt noch schnell der kleine Werbeblock. Ich fände es wie üblich wunderbar, wenn ihr Mikas Matrix teilt, abonniert, hoffentlich die weiteren Folgen anhört und mir auf Instagram schreibt, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und damit es euch bis zum nächsten Mal nicht zu langweilig wird, hier noch passend zum Frühling ein bisschen Utopie von der deutschen Schriftstellerin Adele Schopenhauer. Meine Wünsche streifen an das Unmögliche. So habe ich ihrem Flug und Zug nachsehen gelernt, wie dem der Vögel in der blauen Luft. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver L. Nehmer. Rubriken Silke Burmeister, Anja Wölker, Oliver L. Nehmer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.